Also gut, keines Geld. Dann wird jetzt gestoßen.
Also wer ihn stoßen will, muss mich erst mal stoßen.
Keiner darf raus, bis es vollbracht ist.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, so könnte sich der viel hashgetaggte Film Barbenheimer eventuell anhören. Zwei der am meisten mit Spannung erwarteten Filme des Jahres sind jetzt draußen und werden schon natürlich heftigst gememe-battelt im Netz.
Auf der einen Seite für alle von euch, die hinterm Berg wohnen oder hinterm Mond oder sonst wo unterm Berg.
Sonst irgendwo hinter.
In Kenland. Wir haben Greta Gerwigs Barbie und auf der anderen Seite Christopher Nolans Oppenheimer. Beide seit Donnerstag im Kino, waren noch bis Mittwoch letzter Woche mit einer krassen Sperrfrist aus der eine Stunde Film rausgetackelt. Deshalb haben wir gedacht, reden wir heute drüber.
Ihr habt höchstwahrscheinlich mitbekommen, zumindest zum Teil, was da im Netz mittlerweile so los ist. Und natürlich waren zu Hashtag Barbenheimer auch unsere Freunde von Curious Refuge nicht untätig.
Das sind die, mit denen wir hier vor ein paar Wochen über ihre Wes Anderson Lookalike-Trailer gesprochen haben, die jetzt natürlich auch einen Wes Anderson Barbenheimer-Trailer gebastelt haben.
Barbie, together we're gonna beat those Nazis. And we're gonna look so good doing it.
Hey Barbie, can I come to your secret laboratory later?
Sure. I don't have any plans. Just giving humanity the means to destroy itself.
Ganz interessant allerdings, dieser Trailer sieht jetzt wirklich deutlich mehr so gewollt nach CGI und nach Comic-Style aus. Ich habe gedacht, vielleicht ja auch wegen der ganzen Digital-Rights-Debatte, die gerade Teil des großen Streiks in Hollywood ist, dass man sich da als KI-Filmemacher jetzt gerade auch nicht wirklich die Finger verbrennen will und sagt, nee, komm, lass den mal wirklich ein bisschen mehr so machen, dass das nicht komplett nach echten SchauspielerInnen aussieht. Aber schön der Reihe nach, first let's get pink, selbstverständlich. Wir gucken mal, was da los ist mit dem Hype um einen Kinofilm, der die Kult-Spielzeugpuppe schlechthin zum Leben auf der Leinwand erweckt.
Hi Barbie!
Hi Ken! Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Ken!
Ja, da sag ich an dieser Stelle doch noch Hi Tom.
Hi Anna.
Und muss noch, also du hast eben gerade Wes Anderson erwähnt, wegen diesen Lookalike-Trailern. Ich finde ja, Barbie sieht aus wie ein Wes Anderson-Film, nur in pink. Also ich glaube, er ist wirklich neidisch geworden oder er hat sich sehr oft mit Greta Gerwig auf einen Tee getroffen, um durchzusprechen. Ich weiß gar nicht, wo ich bei diesem Film anfangen soll, deswegen tue ich es einfach mal hinten. Ich habe den jetzt schon zweimal gesehen. Ich war gestern noch mal im Kino. Ich habe quasi Barbenheimer Barben gemacht. Und ich war gestern mit meiner Frau, also beziehungsweise ich sage jetzt einfach mal zeitlich undatiert, je nachdem, wann ihr das hört. Ich war am Starttag im Zoopalast in Berlin, Kino 3, ausverkauft und fand wirklich dieses, was mir Tränen in die Augen getrieben hat, und das meine ich wirklich so, diese Stimmung, als wir ins Foyer reingegangen sind, 16.15 Uhr, es war voll.
Also allerbeste Barbie-Zeit.
Allerbeste Barbie-Zeit. Es waren sehr viele Menschen in pink gekleidet, Männer und Frauen und diverse Menschen. Es waren junge Türkinnen, die verschleiert waren mit pinken Schleiern. Ich habe das gesehen, weil sie haben vor uns gesessen, Barbie als Screenshot, als Handy, als Hintergrundbild auf dem iPhone hatten. Es gab, und das fand ich ein bisschen kommerzig, dann aber doch wieder ganz lustig, ein Barbie-Menü mit einem pinken Barbie-Becher.
Nein.
Und du konntest den Becher in die Barbie-Popcorn-Packung dranstellen und der Becher aus Plastik hatte oben man konnte sich aussuchen, nimmt man ein B oder nimmt man so ein Herz mit einem B drauf, und in dieses Herz könntest du theoretisch ein Foto von Barbie und Ken machen oder von Tom und Anna.
War der Mattel-Stand gleich nebenan,
nein,
aufgebaut?
Nach
dem Film gleich das ganze Barbie-Puppensortiment kaufen.
Ich habe mich mit den Leuten vom Zoopalast, wir kennen die ja, kurz unterhalten, und die meinten, sie hatten noch nie so geiles Merch zu einem Film. Und ich fand, es hat wirklich funktioniert.
Ich habe mich gerade gefragt, gibt es eigentlich pinkes Popcorn? Kann man Popcorn einfärben?
Kann man bestimmt, gab es jetzt nicht. Wir haben es trotzdem gekauft für einen Zehner, also dieses Set, ja. Und die Leute haben wirklich im Film Selfies gemacht. Von dem Popcorn mit dem Film im Hintergrund. Und was ich wirklich, wo ich dann wirklich kurz davor war, nach einem Taschentuch zu greifen, ausverkauft, 16.30 Uhr, bis auf den letzten Platz.
Ja.
Und der Film lief 2 Minuten. Da wurde es noch mal kurz unruhig, weil noch mal 2 Nachzüglerinnen kamen. Ich habe es ihnen nicht übel genommen, dass sie Nachzüglerinnen sind. Ich würde sagen, zwischen 75 und 85 alterstechnisch alles drin. Beide Krücken in der Hand, also wirklich Krückstöcke, und wurden vom Kinopersonal auf den Platz geführt, weil sie im Dunkeln die Treppen nicht mehr runter geschafft haben. Da waren wirklich zwei Seniorinnen im höchsten Alter und haben sich Barbie angeguckt.
Also wahrscheinlich insgesamt, weiß ich nicht, 4 oder 5 Generationen, ja, über die gesamte Altersspanne. Ich glaube,
die Jüngste war, und das ist, glaube ich, also ein bisschen ein Problem, es ist natürlich kein Kinderfilm, die Jüngsten waren so 5, 6, die werden damit nicht viel anfangen können.
Ja.
Und jetzt versuche ich endlich diesen Bogen zum Film zu machen. Greta Gerwig, It Girl der Independent-Regisseurinnen, hat einen meiner Lieblingsfilme geschrieben, Frances Ha, haben wir schon oft drüber gesprochen, hat Little Women gemacht, ist mit Noah Baumbach verheiratet, die beiden haben 2 Kinder. Und sie hat hier wirklich mit Barbie die Quadratur des Kreises geschafft, finde ich. Ich habe früher, muss ich auch, ne, Disclaimer zugeben, ich habe selber mit Barbie gespielt.
Ich habe auch mit Barbie gespielt.
Du hast eine kleine,
nee, ich habe eine jüngere Schwester.
Eine jüngere Schwester, okay.
Ich habe eine Tante, die eher was sowas wie eine größere Schwester ist, die ist nicht so viel älter als ich. Die hatte Barbies, meine Schwester hatte Barbies, meine Tochter selbstverständlich auch. Also ich bin einigermaßen drin in der Barbie-Welt.
Gut, da muss ich dir jetzt nicht erklären, wer Barbie ist. Ich muss ja auch nicht erklären, wer Ken ist. Ich glaube, ich muss niemandem erklären, wer Barbie und Ken sind. Und ich finde, wie dieser Film dieses Thema angeht, es ist natürlich eine Spielzeugverfilmung, die aber weiter von Transformers und Co. nicht sein könnte. Es ist eine Parodie auf die Barbie-Welt. Es ist aber auch, und das finde ich das Großartige daran, dieser Spiegel, den sie uns vorhält. Barbie lebt im perfekten Barbie-Land, hat so ein bisschen murmeltiermäßig immer wieder den gleichen Tag, der immer perfekt ist. Also gestern war perfekt, morgen war perfekt, übermorgen wird perfekt sein. Und sie haben es vom Set-Design, da kommt Wes Anderson wieder ins Spiel, wirklich geschafft, dieses Barbie-Gefühl auferstehen zu lassen. Es ist alles pink, alles andere ist in pinken Pastelltönen gehalten.
Es ist alles
aus Plastik. Die Waffel aus dem Toaster fliegt im perfekten Winkel auf den Teller und der Cream Cheese fliegt auch, oder die Sahne, Barbie kann trotz ihrer Maße offenbar Sahne essen, fliegt im perfekten Winkel drauf.
Die perfekten Maße hat sie, weil sie es ja nie isst. Das ist ja alles, auch die Waffel und auch der Sahnekleck sind ja aus Plastik.
Es ist alles aus Plastik und es gibt diese großartige Erzählstimme im Original von Helen Mirren. Im Deutschen ist es auch tatsächlich die Synchronstimme von Helen Mirren, also es passt. Die deutsche Synchro war nicht schlimm, sie haben die Lieder nämlich zum Glück auch auf Englisch gelassen.
Ja.
Und ich fand schon den Auftakt des Films, das war schon im Trailer, ne, wo wir alle dachten, sie will uns vielleicht ein bisschen veräppeln mit diesem Space Odyssey 2001, also wir erfahren, warum es Barbie überhaupt gibt. Ich will jetzt nicht diesen ganzen Film nacherzählen,
nein, nein,
Gottes
nein.
Willen, aber wirklich hier einzelne Szenen rausgreifen.
Wir könnten hören, wie es im Film klingt.
Stimmt, lass uns doch einfach mal hören, wie dieser Film anfängt.
Seit Anbeginn der Zeit, seit es das allererste kleine Mädchen gab, gibt es Puppen. Aber die Puppen waren immer und ewig Babypuppen. Bis
Barbie wirklich tatsächlich auftaucht, eine Erwachsenenspielpuppe für Kinder daraus wird, damit die nicht immer nur Mütter spielen müssen. Und in diesem Barbie-Land, in dieser perfekten Welt, lebt Barbie, bis irgendwann ein Fehler in der Matrix auftaucht oder auch die kaputte Barbie ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Barbie wacht eines Morgens auf, das Toast ist verbrannt, die Milch ist abgelaufen, es kommt kaltes Wasser aus der imaginären Dusche,
ja.
Und oh nein, ihre Füße sind platt.
Was soll ich denn jetzt tun?
Du musst raus in die echte Welt. Du kannst zurück in dein normales Leben oder du erfährst die Wahrheit über das Universum. Die Wahl liegt ganz bei dir.
Ich will das Erste, den High Heel.
Du sollst die Wahrheit wollen, okay? Also nochmal.
Sie muss sich entscheiden, High Heel oder Birkenstock. Also die Entscheidung wird ihr natürlich abgenommen von kaputt
Barbie. Das ist auch geil, dass das die Versinnbildlichung ist von Traumwelt und von realer Welt, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, wie viel Birkenstock dafür bezahlt hat. Und sie muss in die reale Welt reisen, zusammen mit Ken, der sich da so ein bisschen reinmogelt. Und in der realen Welt merkt sie, dass diese von ihr gelebte Utopie in Barbieland, in der echten Welt, also Barbieland können Frauen alles sein. Sie können Barbies, also sie können Ärztinnen, Präsidentinnen, Nobelpreisträgerinnen, Astronautinnen sein.
Sie sind all das, weil in Barbieland die Kens und der eine Alan halt einfach zur zweiten Geige degradiert sind. Also in Barbieland sind von vornherein die Männer immer schon quasi dazu da gewesen, Barbie anzuhimmeln.
Und in der echten Welt merkt sie, ist es andersrum. Ken entdeckt nicht nur das Patriarchat für sich, sondern toxische Männlichkeit und möchte Barbieland von unten herum, also die Revolution kommt wie so oft von unten, vom Fußvolk, von den Kens, und er möchte Kendemland aus Barbieland machen. Und naja, Barbie muss das aufhalten. Das Ganze ist subversiv erzählt. Es ist absolut, finde ich, anarchisch erzählt. Es ist ein feministisches Manifest in Pink. Es gab wirklich Szenen, in denen ich als Frau Gänsehaut hatte, weil ich solche Aussprüche, solche Gedanken im ich muss wirklich, also ich habe meinen Zeigefinger die ganze Zeit erhoben, weil ich weiß, dass du gleich dazwischen grätschen willst. Im Mainstream-Blockbuster-Kino, auf einem Film, wo ich gestern wirklich gemerkt habe, von 5 bis 99 gehen die Leute da wirklich rein, habe ich das auf diesem Niveau noch nie gesehen. Und jetzt darfst du meine kleine pinke Barbie-Traumwelt bitte zerplatzen lassen.
Das mache ich überhaupt gar nicht. Das wäre einerseits total fies und andererseits auch fehl am Platz, weil ganz vieles von dem, was du lobst über den Film, lobe ich mit und unterschreibe ich auch, allen voran ein Gespür von Greta Gerwig und Noah Baumbach für Dialoge, für Spitzfindigkeit in Dialogen, für Dinge auf den Punkt treffen, wo sie beide großartig drin sind. Das hat mir an vielen Stellen des Films wahnsinnig gut gefallen. Anderer Punkt, den ich herausragend fand, waren diese Plastiksets, die du angesprochen hast. Also bis zu so kleinen Details, dass sie in diesem Barbie-Cabrio drin sitzt und genau wie Barbie auch über die Windschutzscheibe hinwegschaut, weil dieses Barbie-Cabrio natürlich sehr klein ist, eigentlich zu klein für die Puppen. Es gibt auch das Faltwohnmobil, das du aufklappst,
ja, oder dieser Krankenwagen,
und reinschauen kannst.
Ken,
ja,
hat den Unfall am Strand, genau. Er hat sich wehgetan und es kommt natürlich sofort eine Ärztin und dieses Auto kommt an und es klappt auf und es ist wirklich diese Klappwelt. Und ja, dann machen sie ein Röntgenbild und sie hält halt einfach den gebrochenen Arm davor und sagt, oh, der ist gebrochen.
Genau.
Aber jetzt ist er schon wieder geheilt.
Also diese Adaption von den Barbie-Spielzeugen, die ist wahnsinnig gut gelungen. Auch das Ding mit den Füßen, das haben viele von euch im Trailer gesehen, wenn Barbie das erste Mal aus ihren High Heels raussteigt, um duschen zu gehen. Die Szene kennen viele von euch. Aber, und da hakt mein erstes Aber ein. Ich finde, wenn du den Maßstab schon so hoch setzt, was die Sets angeht, was die Gadgets angeht und auch was zum Beispiel die Füße angeht, hätte man da konsequenter weitermachen können. Ich habe vermisst Plastikhaare kennen. Der ist ultra wichtig gewesen. Der kommt nicht vor. Also der Ken, der halt keine synthetischen, sondern einfach so eine Plastikkappe als Haare auf dem Kopf hat.
Aber das hatten irgendwann alle Kens.
Den gibt's nicht. So, hätte ich gerne wieder gesehen. Und wo ich finde, wo man auch total was hat liegen lassen. Es gibt ja, das werden wir nicht spoilern jetzt, aber es gibt irgendwo im Film einen Joke über untenrum. So, dass da halt, so wie das halt bei Barbie-Puppen so ist. Und da habe ich mich gefragt, wäre es nicht vielleicht total cool gewesen, wenn sie bei den ganzen Kens die Brustwarzen weggemacht hätten? Weil das ist auch so ein Aushängeschild von Barbie-Puppen. Weder die männlichen noch die weiblichen haben Brustwarzen.
Aber es geht ja so ein Stück weit um die Vermenschlichung der Barbie-Puppe. Deswegen, und die Haare, also dieses Blondierte, dieses Wasserstoffblonde von Ryan Gosling Ken oder Beach Ken.
Ja.
Das ist ja da. Und es gibt
absolut,
ja auch Anspielungen.
Es hätte sperriger sein können, weil diese Ken-Haare, die haben nie so gut gelegen wie bei den Kens im Film. Ich rede jetzt nur von Dingen, wo du, weißt du, so für Fans so klassische Wiedererkennungsdinger hättest setzen können. Wer jemals versucht hat, Beach Ken, die Haare zu kämmen. So, das ging halt nie. Die haben immer vom Kopf abgestanden und bei Ryan Gosling liegen sie sehr perfekt.
Aber es ist Ryan Gosling.
Ja, na du, gut, es
also
ist
bitte.
Ryan Gosling. Also du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will.
Ja.
Es gab so ein paar Sachen, wo ich mir einfach gewünscht hätte, da hätte man noch mehr wirklich klassische Eigenarten der Barbie- und Ken-Puppen wiederentdecken können.
Aber das will er ja nicht. Also er ist ja keine 1:1 Spielzeugverfilmung. Er bricht ja, ne? Und
ja,
auch dieses,
natürlich.
Also diese beiden, ich sage jetzt einfach mal zwei, ohne es vorwegzunehmen, diese zwei, drei Anspielungen auf die Geschlechter und auch auf die Geschlechtsidentität mit einem für mich wirklich fulminanten Ende. Ich habe die ganze Zeit im Film gesessen und gedacht, okay, wie kommen sie aus dieser Nummer wieder raus?
Ja.
Und ich finde, die Schlusspointe, die sitzt. Keine Angst, werde sie jetzt nicht spoilern.
Ist gut gelöst.
Aber das ist wirklich
ohne Frage.
Ich finde es unglaublich gut gelöst. Mich hat es überhaupt nicht gestört, dass die Nippel haben. Also
ja,
die Kens. Aber bitte mach weiter mit deiner Kontraliste.
Es sind ja nur Kleinigkeiten, die ich aufgeschrieben habe. Und wenn Ken dann Brustwarzen hat wie im Film, dann hätte er sich wenigstens in einer Szene, wo er dann Ken Land versucht zu etablieren, hätte er sich wenigstens mal so ein bisschen an der Brustwarze rumspielen können.
In der Kampfszene gibt's Nippelkneifer.
In der Kampfszene
es gibt waren doch, Nippelkneifer? In der Kampfszene waren Nippelkneifer.
Okay, ja gut, dann ist das aber schon, sehr cool.
Er hatte der in die Brustwarzen gekniffene Ken,
ja.
Ich glaube Simu Liu war es, der hatte, also ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, ja. Aber er hatte ein T-Shirt an, aber sie drehen dran.
Ah, okay, ja gut, dann ist das vielleicht eine Szene, die mir durchgerutscht ist. Ich habe den Film ja im Gegensatz zu dir erst einmal gesehen. Also das waren Kleinigkeiten. Was die Story angeht, habe ich zwischendurch gedacht, hat sie vielleicht ein bisschen zu viel gewollt. Wir haben das eben gar nicht weiter erwähnt, aber es gibt ja auch noch so eine Mutter-Tochter-Story.
Ja.
Als Transportmittel zwischen den Welten.
Sehr, sehr rührend.
Rührend ja, aber da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht so das Element im Film, du hast es gesagt, ein Blockbuster, der hat sehr viel Geld gekostet, der muss sehr viel Kasse machen, natürlich. War das jetzt der Link, dass man sagt, okay, wir wollen aber schon so die 10- bis 12-Jährigen auch mit drin haben?
Nee, glaube ich nicht, weil also dieses Mutter-Tochter-Ding ja auf ganz vielen Ebenen auftaucht. Ne? Es taucht ja auch mit auf, also du hast ja diese Mutter-Tochter-Ebene, also Barbie an sich, die Erschaffung von Barbie war ein Mutter-Tochter-Ding.
Mhm.
Barbie ist die Erschaffung von Ruth Handler, die sie Barbie genannt hat, weil ihre Tochter Barbara heißt.
Ja, ja, genau.
Dann hast du diese Mutter-Tochter-Geschichte mit Gloria und Sascha im Film.
Die ich sehr, vielleicht trifft es das noch ein bisschen genauer, was ich meine, die ich sehr Disney fand. Dieses Mutter-Tochter-Ding fand ich sehr so Disney-Familienfilm-mäßig.
Es war ein bisschen cheesy, aber ich fand das, also es hat sie auch, weil du ja dann am Ende nochmal diese Selbstreflexion mit diesen ganzen, am Ende hast du ja nochmal einen Gedankengang zur Mutter-Tochter.
Ja.
So eine assoziative Bilderkette. Da fand ich das schon, also ich fand das cheesy, aber mich hat diese Cheesiness an der Stelle überhaupt nicht gestört, weil alles drumrum ja ironisch gebrochen war.
Ich bin so ein bisschen immer wieder mal hängen geblieben bei diesen Szenen, die bei Mattel spielen, wo Will Ferrell, der egal was er tut, einfach immer unfassbar witzig ist, den CEO von Mattel spielt. Ich habe das mal abgeglichen, wenn wir von der Heutezeit reden, das ist tatsächlich so, der CEO von Mattel ist ein Mann, also der Chef der Barbies ist ein Mann. Allerdings ist es ja im Film so, dass dieses gesamte Board, das sind halt einfach nur Männer.
Heterosexuelle Männer.
Heterosexuelle weiße Männer, genau. Und natürlich verstehe ich die Aussage von Greta Gerwig dahinter, auch wenn im Original Board, im Vorstand sozusagen von Mattel, ich habe nachgeguckt, ist es fast paritätisch. Es sind im Vorstand von Mattel 6 Männer, 5 Frauen. Da hat sie das wirklich einfach überzogen. Story-wise verstehe ich alles gut. Nichtsdestotrotz hat mich aber ein bisschen tatsächlich gestört, dass die echte Welt ja in Kalifornien spielt, also der wahrscheinlich diversesten, aufgeklärtesten und aufgeschlossensten Region, die es in den USA überhaupt gibt, sie uns aber da so ein bisschen so ein 60er-Jahre-Gesellschaftsbild zeigt.
Aber wir wissen ja überhaupt nicht, in welcher realen Zeit es spielt.
Das ist richtig, der Film ist nicht zeitlich verortet, ich habe angenommen, es sei quasi das Heute, in dem diese reale Welt spielt. Bei Barbieland können wir es überhaupt nicht festmachen. Das könnte irgendwann sein oder gewesen sein. Aber da habe ich gedacht, wäre es nicht vielleicht, wenn du heute so einen Film machst, ein bisschen cooler gewesen, mehr mit aktuellen Gender- und Diversitätsthemen umzugehen, vielleicht da ein bisschen mehr den Fokus drauf zu legen, was allein dieses ganze Ding angeht, wie sich auch Frauenbilder verändert haben über Social Media und der Druck, der daher kommt, weil das zum Beispiel gar nicht vorkommt.
Ja, aber der Film kann ja auch nicht, also jetzt verlangst du von dem Film ja, dass er alle Baustellen aufmacht. Und er hat ja schon in der Gender-Debatte, in der Diversitäts-Weiblichkeits-Mansplaining-Debatte, hat er ja schon sehr viele Themenfelder offen.
Aber und
er
kann dir ja, die für 23 nicht auch ein bisschen altbacken vor, die
das
Art
war ja
der Gender-Debatte?
Absicht. Nein, aber also diese Board-Zusammensetzung, die war ja total, die waren ja alle strunzdumm.
Ja, ja, klar,
auch. Also
natürlich.
War das Absicht. Das hat also ich fand eher so diesen Ausflug zum Mattel hat für mich ein bisschen wie so ein Fremdkörper gewirkt. Aber der war gewollt.
Dann hätte ich zum Schluss nur noch einen einzigen Punkt.
Ryan Gosling singt zu wenig?
Er singt viel zu wenig. I'm just kidding, anywhere else I'd be.
Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?
Wir wissen seit La La Land, dass er das ganz hervorragend kann und sicher auch hier regelrecht verausgabt hat in diesem großartigen Song, den er singt im Film, der wahnsinnig viel Spaß macht. Nein, es geht aber tatsächlich um die ganzen Wortspiele im Film, weil es so wahnsinnig viele sind. Weißt du, welchen Satz ich massiv vermisst habe?
Nee.
Yes, we can.
Ich bin großer Fan.
Kommt nicht drin vor.
Ich habe mir einen Wolf gesucht. Es gibt ja sämtliches Barbie-Merch. Es gibt ja sogar Zahnpasta. Ich habe gefunden, in Amerika gibt es bei Burger King Cheeseburger, Barbie-Cheeseburger, ein Menü. Da ist auf dem Cheeseburger noch mal irgendeine pinke Paste drauf, über dem Käse. Und es gibt Ken-Pommes. Und ich habe mein Lieblingshoodie, ich habe es noch nicht gefunden. Den trägt Ryan Gosling in der letzten Szene. Ist ein neonfarbener Camouflage-Hoodie mit dem Schriftzug Kenaf. Ich sag's einmal an dieser Stelle, ich habe bald Geburtstag.
I am Kenaf.
Oder I am, genau, I am Kenaf. Mein Geburtstag ist nicht mehr lange hin. Also wenn du dir jetzt schon mal eine Notiz machst, ja, ich hab's bisher noch nicht gefunden, aber schreibst du, ja, Größe L oder XL wäre besser. Gut, vielen Dank dafür. Ich werde berichten, ob dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Wie kamen wir jetzt darauf? Wortspiele.
Wortspiele, genau, weil ich vermisst habe, yes, we can. In dem Augenblick, wo sie quasi Barbieland versuchen zu übernehmen, dass das nicht irgendwo groß auf einem Banner stand, habe ich gedacht, das wäre so auf der Hand liegend gewesen. Aber wir können es ja einfach, wir können ja Greta gleich nach der Aufzeichnung anrufen und sagen, wenn du Teil 2 drehst, dann wir schenken dir yes, we can. Ihr könnt euch das weiter im Kino anschauen. Viele von euch werden, vermute ich mal, vielleicht wirklich auch noch nicht drin gewesen sein, weil als ich noch mal reingehen wollte, unter anderem mit meiner Tochter,
war ausverkauft.
Hatten wir genau das Problem. Wir hätten nur noch Tickets in der ersten Reihe bekommen. Da haben wir gesagt, nee, das also mit Kopf im Nacken und so, das ist ein bisschen dann doch unbequem. Also er wird ja noch einige Wochen laufen. Und vielleicht waren viele von euch deshalb auch noch nicht drin.
Geht einfach bitte rein.
Geht bitte rein.
Ich habe selbst meinen Steuerberater reingeschickt mit seiner Tochter.
Ich habe keinen Anschluss an diesen Satz. Außer vielleicht der selten besser gepasst habende Monty Pythons Spruch als jemals zuvor. Ist das ein Satz überhaupt?
Ist egal.
Außer vielleicht den besser als jemals zuvor jetzt passenden Monty Pythons Spruch.
And now for something completely different.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wir befinden uns im Zweiten Weltkrieg. Die US-Streitkräfte wollen über ihren Geheimdienst herausbekommen haben, dass die Nazis kurz davor sind, eine einsatzfähige Atombombe herzustellen. Also beginnt ein erstes irres atomares Wettrüsten.
Amerikas ganze Industriemacht und wissenschaftliche Innovation laufen hier zusammen. In einem Geheimlabor. Keiner darf raus, bis es vollbracht ist.
Dann rekrutieren wir mal die Wissenschaftler.
J. Robert Oppenheimer, hier gespielt von Peaky Blinders-Star Cillian Murphy, ist zur damaligen Zeit der schlauste Kopf in Sachen Quantenphysik. Er soll also dieses Team leiten, das sogenannte Manhattan Project. Ein Team, das eine Atombombe schneller fertig kriegt als die Nazis.
Allerdings hat Christopher Nolan das Ganze hier nicht vordergründig auf Gefechtssituationen getrimmt, wie in seinem Film Dunkirk und sowas quasi Kriegsaction geladen ist wie Saving Private Ryan. Ist es hier nicht. Es geht vielmehr so um die Innenschau, also quasi um die Bomben in den Seelen ihrer Entwickler. Nolan versucht also auch schon zu zeigen, welche psychisch-moralische Last auf den Entwicklern einer solchen Massenvernichtungswaffe gelegen hat.
Das merken wir beim Zuschauen zum Beispiel auch in kurzen Gesprächsfetzen, die wir von Unterhaltungen zwischen Oppenheimer und seinem Freund und Kollegen Albert Einstein mitkriegen.
Sie sind der Mann, der den Menschen die Macht gegeben hat, sich selbst zu vernichten. Und die Welt ist dafür nicht bereit.
Aber auch das ist eben noch nicht alles dieses 3 Stunden langen Films. Denn neben diesen unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Bombe damals und der Frage, wie sind die Beteiligten aus Forschung, Politik und Militär damit umgegangen, jeder für sich und alle miteinander, also mit dieser Verantwortung, abgesehen davon ist Oppenheimer vor allem ich würde sagen, so ein Anhörungsfilm.
Ja, ein Anhörungsfilm auf drei Ebenen und zwei davon sind eben Anhörungen. Es ist ein bisschen wie, ja, auch schon bei The Social Network, in dem sich Jesse Eisenberg alias Mark Zuckerberg in dieser Anhörung befindet, in der es darum geht, wie er damals seinen Facebook-Mitbegründer rausgelinkt hat.
Genau, das ist damals, wenn du das Beispiel gerade nennst, fand ich deutlich leichter verdaulich gewesen, vielleicht weil uns allen auch diese Facebook-Story zeitlich näher ist als das, was damals im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Was ich hier beim Zuschauen nämlich schwierig fand, war, das ist jetzt nicht nur wie in Social Network eine Anhörung irgendwann nach dem Krieg, in der Oppenheimer zum Bau der Atombombe irgendwie befragt wurde. Das ist ja auch alles historisch belegt. Also die Bomben, die er entwickelt hat, die wurden ja wirklich damals, 1945, ganz kurz vor Kriegsende, noch von den Amis auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen und hatten hunderttausende Menschenleben gekostet. Sondern es geht sehr zentral und so vielschichtig um die Frage, inwiefern Oppenheimer Kontakt zu amerikanischen Kommunisten hatte. Er selbst sogar Mitglied oder nur Sympathisant der Kommunistischen Partei war. Seine Frau Kitty war Mitglied in der Partei. Auch das wird ihm dann vorgeworfen. Und wenn ja, inwieweit er mitverantwortlich gemacht werden konnte dafür, dass sein Wissen zur Atombombe durch Spione beim russischen Geheimdienst gelandet sind. Das gilt ja so ein bisschen als quasi Initialzündung des Kalten Krieges und das atomare Wettrüsten dieser beiden Supermächte, Amerika und UdSSR. Und das ist einfach, ihr merkt es jetzt schon, nur bei mir zuhören, das ist sehr viel. Es findet nicht nur auf unterschiedlichen Meta-Ebenen statt, sondern auch auf unterschiedlichen Zeitebenen, die Nolan aber nicht durch Einblendungen irgendwie einordnet. Es wird sehr viel hin und her gesprochen zwischen Zweitem Weltkrieg und diesen zwei Zeitebenen danach. Ich würde mal vermuten, vielleicht einmal 50er und einmal 60er Jahre. Also ich war wirklich platt nach diesen 180 Minuten.
Also man kann diese zwei anderen Zeitebenen, also es gibt ja insgesamt drei. Es gibt einmal diese Zeit, in der es wirklich um die Entstehung des Manhattan-Projektes
geht.
Die ist auch relativ in satten Farben. Da sehen wir in erster Linie Vorlesungsräume. Und am Ende dann dieses Los Alamos, dieser Ort in New Mexico.
Die Labors.
Die Labore etc. Und dann die anderen beiden Zeitebenen. Das ist einmal diese Sicherheitsanhörung 1954 in so einem improvisierten, absichtlich improvisierten Verhörraum, in dem man einfach drei Holztische aneinander geschoben hat. Hm. Wo er ja, während die anderen Zeugen Aussagen machen, auch immer auf dem Sofa hinten drin sitzt. Ja. Das alles aber hoch inoffiziell im Zuge dieser Hexenjagd, die von McCarthy ausging. Weil man ihm eben, weil er unliebsam geworden war und sich gegen die Wasserstoffbombe ausgesprochen hat, unterschieben wollte, Kommunist zu sein, um ihn irgendwie loszuwerden. Die dritte Ebene ist die von 1959 in Schwarz-Weiß mit Robert Downey Jr. in der Hauptrolle, in, sagt er selber, der Rolle seines Lebens.
Als
Louis Strauss, dem Vorsitzenden der Atomenergiekommission, der Oppenheimer auch loswerden wollte.
Nachdem er ihn erst unbedingt damals haben wollte.
Genau, aber der halt einfach, weil Oppenheimer gemerkt hat, in diesem moralischen Dilemma war, er hat ja gesagt, ich habe Blut an den Händen.
Ja.
Und er wurde ja zu diesem Prometheus, also er wurde ja zum Helden stilisiert, ne, dieser Prometheus-Effekt. Der Film basiert auch auf dem Buch American Prometheus, Triumph and Tragedy of J.R. Oppenheimer. Und diese Ebenen spielt Nolan gegeneinander aus, anders als er es sonst macht, weil das Ganze elliptisch erzählt ist. Es kommt immer wieder zurück und geht immer weiter. Und du hast natürlich irgendwie, also du bist dabei, 59 und alles andere sind mehr oder weniger Rückblenden. Was ich unglaublich verwirrend fand, wir müssen dazu sagen, wir haben ihn auf Englisch gesehen, ohne Untertitel.
Ja.
Das spielt, glaube ich, ganz viel dazu, dass ich zwischendurch immer nicht wusste, scheiße, wer ist hier eigentlich wer?
Und das Problem war nicht fehlendes Vokabular, um es kurz zu ergänzen,
unglaublich viele Figuren,
ja,
unglaublich viele Charaktere.
Und Nolan es nicht nur im Film perfekt aussehen lässt, wie aus dieser Zeit damals, also 40er und 50er Jahre, sondern er so weit geht und den Film auch klingen lässt wie damals. Ich hatte ganz oft das Problem, dass ich akustisch im Original ohne Untertitel, wie wir ihn geguckt haben, einfach akustisch nicht verstanden habe, was gerade geredet wird.
Aber das ist ja das Nolan-Problem, ne? Also beziehungsweise ja. Das ist ja das, worüber sich viele bei Nolan aufregen, dass man die Dialoge nicht hört, weil sie in diesem Soundklangteppich miteinander verschwimmen.
Ich irre gemacht irgendwann.
Ich fand auch, also ich bin auch rausgegangen und es war ein 180-minütiges Brett. Aber trotzdem, also ich will den Film schon noch ein Stück weit verteidigen, auch wenn ich gestern im Kino auch eine interessante Beobachtung gemacht habe. Das nämlich parallel zu Barbie lief Oppenheimer in der 1. Der ging eine halbe Stunde früher los. Und als ich noch anstand, um mein Barbie-Menü zu kaufen, kamen mir die ersten Teenager aus Oppenheim entgegen und gingen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Problem, dass dieser Film, und ich möchte niemandem auf die Füße treten, er ist zu anspruchsvoll fürs deutsche Kinopublikum. Vor allem, wenn man kein Wissen um die Zeit hat.
Und auch für einen Großteil
des
amerikanischen
Kinopublikums. Vermutlich auch das. Und ich fand aber also diesen Umgang, also es ist ja eigentlich die Dekonstruktion eines Helden. Und Nolan hat immer schon ein Händchen für gebrochene Helden. Batman ist ein gebrochener Held. Dunkirk sind alles gebrochene Helden.
Memento,
Interstellar, Inception,
Memento.
Es sind gebrochene Helden. Und auch Oppenheimer ist ein gebrochener Held, weil er auf dem größten Triumph seiner Karriere, nämlich dem Zünden der Atombombe, also nicht den Test, den wir sehen, sondern Hiroshima und Nagasaki, er merkt, dass er Blut an den Händen hat und für den Tod von hunderttausenden Menschen verantwortlich ist. Und da gibt's dann ja auch nochmal diese subjektiven.
Eine Szene, die, wollte ich gerade sagen, die unfassbar umgesetzt worden ist von Nolan.
Dass er eine Medaille, irgendwas verliehen bekommen soll. Und in seiner Dankesrede mischen sich so subjektive, so ein Bilderrauschen von den Brandopfern.
Obwohl und wir den eigentlichen Abwurf der Bomben nicht sehen, was ich gerade so genial gelöst fand.
Das ist schon, also, und das schafft er auch. Also, es ist ja wirklich eigentlich, das ist die Charakterstudie eines zerrissenen Wissenschaftlers. Und da funktioniert der Film schon. Und da sehe ich auch die 70 Millimeter. Und das fand ich auch das Schöne daran, also, wo ich eben, wie gesagt, dieses schöne Gefühl, Kino zu erleben. Wir haben ihn ja in einer analogen Kopie gesehen. Und alle halbe Stunde diese Überblendmarken, diese schwarzen Punkte, die ganz kurz, also, es hat sich wie früher angefühlt.
Ja, das stimmt, ja.
Das war schon, also, das kann Nolan schon.
Ja, filmisch macht man ihm da überhaupt nichts vor.
Also, ich würde dem Film auch tatsächlich noch eine Zweitsichtung gönnen, wenn ich irgendwann demnächst 3 Stunden Zeit habe. Aber das ist schon auch ein Brett.
Filmisch ist das eigentlich jedes Mal große Kunst, was Nolan abliefert, gar keine Frage. So ein paar Sachen, die mir es dann doch irgendwann noch ein bisschen zäh haben werden lassen. Ich hatte zum einen gesagt, diese vielen Ebenen, nicht nur die Zeitebenen, sondern auch die inhaltlichen Layer, die er aufmacht in dem Film. Das wird ja noch gestützt durch wirklich extrem viele Dialogszenen in diesen Anhörungssituationen. Und dadurch hast du auch immer wieder diese larger-than-life Close-ups. Also ich hatte das Gefühl, nach 2 Stunden, dass sich das Gesicht von Cillian Murphy und
seine Wangenknochen
und das von Robert, und die Wangenknochen von Cillian Murphy und ich und auch die geschminkte quasi Halbglatze von Robert Downey Jr. als Louis Strauss, hatte ich das Gefühl, dass ich das mindestens schon 50 Mal leinwandfüllend gesehen hatte, diese Gesichter, die er immer wieder zeigt und gestützt. Du hast eben den Soundteppich angesprochen. Ich mag Ludwig Göransson. Der hat Filmmusik gemacht, unter anderem von Creed und von Black Panther, von beiden Filmen und auch von Tenet schon. Der hat
Arrival gemacht, oder?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ich müsste es nachgucken. Oder guck du es nach.
Sonst schneid's raus.
Und die Zusammenarbeit zwischen Nolan und ihm war auch schon bei Tenet. Und selbst da hat es mich schon Nerven gekostet und gefühlt dieses Mal noch mehr, diese anschwellenden Synthesizer-Streicher, die er immer wieder so klimaxmäßig einbaut, also so Akkordfolgen, die sich nach oben steigern, so dü, 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 dü. Und du hast das Gefühl, der Musik nach muss jetzt gleich quasi, haha, blödes Wortspiel, aber die Bombe platzen. Aber das geht den ganzen Film durch. Immer wieder und wieder. Und das hatte irgendwann, fand ich, wirklich ein bisschen was Ermüdendes. Also, dass gerade ein sehr junges Publikum, wie du es beobachtet hast, da auch wieder rausgeht nach ein paar Minuten, kann man dann vielleicht, ja, nicht übel nehmen, selbst wenn es sich natürlich lohnt, diese 3 Stunden durchzuhalten, aber vielleicht ist das ein bisschen eine Parole, wenn ihr jetzt in diese beiden großen Filme reingeht. Bei Barbie gibt es wirklich gar nichts durchzuhalten, bei Oppenheimer hingegen schon, nämlich ungefähr 2,5 dieser insgesamt 3 Stunden, die man dann durchhalten muss, wenn man diese Reise dieses J. Robert Oppenheimer von Anfang bis Ende mitverfolgen möchte.
Deswegen bleibe ich dabei, die perfekte Reihenfolge von Barbenheimer ist Barbenheimer Barben.
So, das ist die richtige Reihenfolge, so könnt ihr es machen. Und vielleicht auch noch, das hatte ich mir noch kurz aufgeschrieben, was ich auch zumindest zwischendurch ein bisschen erfrischend fand, selbst in einem Film wie Oppenheimer, wenn ihr mal so ein bisschen auf Cameos und Gastauftritte achtet. Da läuft dann plötzlich so Matthias Schweighöfer durch einen Christopher Nolan-Film oder Dane DeHaan. Den hatte ich, glaube ich, gefühlt seit Jahren nirgendwo mehr gesehen.
Bei Dane DeHaan habe ich ungefähr eine halbe Stunde da gesessen und gedacht, scheiße, wer ist das?
Ja,
der dann ist fiel da, mir irgendwann ein, genau. Es war Dane DeHaan. Bei Matthias Schweighöfer habe ich kurz zusammengezuckt, ja, und gedacht, ah ja, stimmt, ich hatte gelesen, er spielt da mit. Ich, ja, war sehr froh, dass die Szene nur sehr kurz war.
Als Werner Heisenberg. Gary Oldman in einer, kann man auch nur sagen, Gastrolle, sehr zum Ende des Films hin. Gustav Skarsgård habe ich entdeckt. Also es sind einige wirklich, das muss auch so ein Nolan-Phänomen sein, wenn der wahrscheinlich anfragt, dann sagst du als schauspielender Mensch, mir scheißegal, wie groß oder klein die Rolle ist.
Matt Damon wollte ein Sabbatical eigentlich machen, hat er seiner Frau versprochen. Dann rief Christopher Nolan an und das Sabbatical war dahin.
Genau, ja. Also es sind einige wirklich drin. Klar, Emily Blunt auch in einer großen Rolle als Kitty Heisenberg, aber als Kitty Oppenheimer. Aber viele wirklich auch bekannte, namhafte große Schauspieler, die wirklich in klitzekleinen Rollen durchs Bild laufen. Und das macht dann teilweise schon Spaß. Wahrscheinlich bin ich einfach noch nachhaltig platt von diesen 3 Stunden cineastischer Herausforderung. Nächste Woche, liebe Frau Anna, freuen wir uns auf mehrere großartige Gäste, unter anderem KollegInnen vom ZDF zum kleinen Fernsehspiel bzw. der Sommeredition Shooting Stars. Und da werden wir ganz explizit nochmal über einen Film reden, den wir uns rausgepickt haben, nämlich Zwischen uns die Nacht. Das ist ein ganz toller Film einer jungen Filmemacherin, Abini Gold heißt sie. Aaron Altaras spielt eine der Hauptrollen, den kennen wir alle gut, spätestens seit Einfach mal was Schönes von Caroline Herfurth. Also nächste Woche mal ein bisschen weniger Hollywood und ein bisschen mehr die Lanze brechen für den deutschen Fernsehfilm, der definitiv zumindest besser sein kann als sein oftmals zu Unrecht schlechter Ruf.
Bis dahin?
Bis dahin. Ich dachte, du wolltest vielleicht noch irgendwas dem hinzufügen.
Nö. Nein,
gut. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit, dass ihr bitte schön auf euch aufpasst, keinen Quatsch macht, nicht krank werdet, auf gar keinen Fall irgendwas guckt, was J. Robert Oppenheimer nicht auch gucken würde.
Hauptsache das Flimmern.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.